Herzlich willkommen zum Podcast Führungskraft mit Ulla Auenbacher-Werche. Ich bin heute bei der Bertelsmann Stiftung und spreche mit Birgit Wintermann. Liebe Birgit, schön hier zu sein. Ich freue mich, dass wir beide zusammen sprechen.
Ja, ich freue mich auch, dass du da bist.
Also wir beide sprechen heute über die Zukunft der Arbeit. So als große Überschrift. Das ist das Projekt, in dem du mitarbeitest.
Ja, genau.
Und wir greifen ein paar Aspekte von dieser Zukunft raus, nämlich Digitalisierung und welche Chancen bringt Digitalisierung eigentlich für zum Beispiel Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
Ja, genau.
Vereinbarkeit 4.0. Mhm. Das ist dein Lieblingsthema, oder?
Ja, das hat sich auch aus der Vergangenheit ein Stück weit ergeben, weil ich mich die ganzen letzten Jahre meiner Berufstätigkeit viel mit der Frage der Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben befasst habe. Unter anderem habe ich ein Tool mitentwickelt, ein Zertifizierungsverfahren, den familienfreundlichen Arbeitgeber, für den ja auch du Unternehmen zertifiziert hast und zertifizierst. Und da haben wir natürlich im Zuge erstmal uns dem Thema nochmal mehr theoretisch gewidmet und haben natürlich auch Beobachtungen gemacht, die mit dem Thema auch im Zusammenhang stehen.
Genau, daher kennen wir uns ja und da haben wir auch schon zusammengearbeitet und genetzwerkt und all das.
Richtig.
Work-Life-Competence haben wir das mal überschrieben, weil es ja nicht nur um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, sondern auch, wie bringe ich Leben, Privatleben und Arbeitsleben gut zusammen.
Ich würde das auch heute sogar noch mehr unterstreichen, dass man das als Kompetenz ansieht. Hm. Weil ich immer, wenn ich darüber lese, sehe, dass einfach dieses automatische Ineinandergreifen nicht so gut funktioniert. Ich habe den Eindruck, dass die Menschen sich sehr genau bewusst machen müssen, was sie wann tun, um da möglichst eine gute Vereinbarkeit hinzubekommen. Und dieser Begriff, der damals ja auch davor stand, war Work-Life-Balance, der damals schon sehr stark abgelehnt wurde, weil man immer sagte, wie soll das gehen mit der Balance? Man macht das eine, man macht das andere. Es gibt ja immer viele Begriffe, die das regeln. Aber letztendlich denke ich, jeder muss für sich selbst aushandeln und eine Kompetenz da drin entwickeln, eben wie er mit der Arbeit und wie er mit seinem Privatleben umgeht und wie er diese Aspekte auch miteinander verbinden kann.
Genau. Vereinbarkeit ist deshalb ja ein weiter Begriff für euch in eurem Projekt Zukunft der Arbeit. Also
ja, wir haben den erweitert im Grunde genommen, weil wir im Rahmen dieser Siegelarbeit einfach auch festgestellt haben, dass es einfach nicht nur um die Frage geht, wie arbeite ich und wo mache ich Privates. Also schon in den Siegelaktivitäten bei den Zertifizierungsverfahren haben wir ja schon die Bereiche Unternehmenskultur, Kommunikation sehr stark mit reingenommen. Also auch die Frage zum Beispiel, weiß der Arbeitgeber wirklich, wie es seinen Mitarbeitern geht, was den umtreibt? Mhm. Denn nur dann kann er auch individuell auf ihn eingehen. So, und dann ergaben sich aber mehr Fragen daraus. Also auch die Frage zum Beispiel, haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer dieselben Werte?
Ja.
Das gab es früher schon immer im Rahmen dieser Tendenzbetriebe. Das ist dieses typische Beispiel, ein Arzt in einem katholischen Krankenhaus darf sich nicht scheiden lassen oder nicht nochmal heiraten. Gibt es auch gerade aktuell ein neues Urteil, das sich jetzt auflöst. Was dahinter steckt, hinter diesen Tendenzbetrieben, die Grundidee, finde ich aber richtig zu sagen, man sollte als Arbeitnehmer nicht 8 Stunden am Tag während der Arbeit seine eigenen Werte verleugnen müssen. Also, dass es schon ein Zusammenpassen gibt, was natürlich auch die Motivation stärkt. Also das wäre einer der Bereiche, die wir in einem neuen Vereinbarkeitsbegriff auch mit eingefasst sehen.
Und ich kann ja nochmal aus der Praxis sagen, dass, wenn es um Familienfreundlichkeit geht, ja, wirklich schwerwiegendere Teil wirklich der ist, trauen sich zum Beispiel Mitarbeiter ihre Führungskräfte anzusprechen, wenn Pflege ansteht und man droht, also so eine Situation droht wie, ich falle jetzt mal für eine Weile aus. Und diese Kultur, dieses Miteinander, das ist eigentlich das Entscheidende. Und das war ja von vornherein auch der Fokus im Siegelverfahren. Und das habt ihr jetzt nochmal weiter entwickelt und weiter erforscht.
Ja, absolut. Wir denken einfach, dass man sich als Mensch, wenn man sich so einbringt, und das ist ein Aspekt von Zukunft der Arbeit oder eben auch New Work, dass man eben im Zuge der Digitalisierung anfängt, anders zu arbeiten, auch die Kompetenzen der Menschen anders reinzubringen. und alles, was sie ausmacht. Heißt also auch, dass man eben, wenn man anfängt zu arbeiten, man nicht nur eine Stellenbeschreibung sehen sollte, sondern dass man einfach dann auch mal hinguckt, was hat dieser Mensch ursprünglich gelernt und vielleicht ist da etwas dabei, was für unsere Arbeit jetzt relevant sein könnte und was hat dieser Mensch vielleicht noch an besonderen Fähigkeiten, die er auch im Privatleben errungen hat. Da geht es gar nicht unbedingt um wirklich geplantes Lernen, das sich irgendwo da ergeben hat, sondern wenn eben jemand besondere soziale Kompetenzen hat, weil er in Vereinen unterwegs ist, Elternpflegschaft macht, sonstiges, dann sind das auch Fähigkeiten, die man berücksichtigen sollte.
Also wie gewinne ich als Arbeitgeber meine Mitarbeiter, sich einzubringen, ne? Sich ja auch sich zu engagieren fürs Unternehmen, oder?
Absolut. Also da kann ich mich jetzt als Beispiel nehmen und weiter vorstellen. Eigentlich bin ich Rechtsanwältin. Das spielte für meine Tätigkeit als Projektmanagerin eigentlich bisher eher nur eine untergeordnete Rolle, außer dieses wirklich strategische Arbeiten und Vorbereiten. Ansonsten ist das ein völlig anderes Arbeiten und natürlich gerade die rechtlichen Kenntnisse waren jetzt auch nicht unbedingt immer besonders relevant. Jetzt in diesem Kontext Zukunft der Arbeit stellt sich ganz schwer die Frage, wie vereinbart man dieses neue Arbeiten mit den Reglementierungen der Arbeitswelt, also in rechtlicher Art und Weise.
Zum Beispiel Homeoffice-Regelungen.
Zum Beispiel, genau. Also wie sieht Arbeitnehmerschutz der Zukunft aus? Wie kann man das Ganze kollektivrechtlich einfangen? Wie sieht Partizipation eines Betriebsrates aus? Und da kommen mir natürlich jetzt meine Erkenntnisse und alles, was ich während meiner Berufsausbildung und während meiner Arbeitszeit als Rechtsanwältin auch gelernt habe, natürlich jetzt zugute. Die Frage ist, ob das Thema so tief bearbeitet würde, wenn ich diese Kenntnisse nicht hätte. Nun habe ich sie aber und kann sie eben auch einbringen. Und mein Arbeitgeber lässt mir auch den Raum und hat mir die Möglichkeit gegeben, in diesem neuen Projekt meine Fähigkeiten so einzubringen, wie ich sie eben sehe. Und das ist eben so dieses Neue, dass man nicht einfach sagt, hier ist eine Stelle, hier ist die Stellenbeschreibung, das muss man können, das sind die Inhalte, Punkt.
Und das bedeutet ja auch, ich muss als Arbeitgeber ganz anders auf meine Mitarbeiter zugehen. Ich muss die anders kennen. Ich muss anders mit denen kommunizieren und sie nochmal auch anders sehen.
Absolut, man muss sie vor allen Dingen ermutigen und das Vertrauen aufbauen, dass man als Mitarbeiter das auch alles rauslässt. Also bisher ist oft die Erfahrung, ich höre manchmal auch Führungskräfte sagen dann, nee, und die Mitarbeiter wollen das nicht, die wollen ganz feste Leitplanken und ganz feste Rahmen haben. Ich persönlich glaube, das liegt eher daran, dass man früher oder in der alten Arbeitswelt eher von den Mitarbeitern möchte, das ist dein Job, mach den. Und ich sage dir von oben, wie du ihn zu machen hast. Da war einfach überhaupt nicht gefragt, dass man seine eigenen Ideen und Vorstellungen mit reinbringt. Ja. So, und dieses Vertrauen muss im Grunde genommen aufgebaut werden, dass ich als Mitarbeiter oder alle Mitarbeiter überhaupt ermutigt werden, zu sagen, okay, pass auf, ich weiß hier was oder ich könnte hier was einbringen, was über das hinausgeht, was vorgegeben ist, ist das gewollt. Und das ist ja schon eine vorsichtige Sichtweise. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass jeder sofort mit dem, was ihm zu diesen Dingen einfällt, um eben Arbeit besser zu machen, also ein Produkt besser zu machen, eine Herstellung besser zu machen, all diese Ideen. Also ich würde mal sagen, in den Momenten, in denen sich das auf so ein Vorschlagswesen und eine Vorschlagsbox beschränkt, für die man vielleicht dann 25 Euro kriegt, weil ein guter Vorschlag drin war, das wäre eigentlich schon verfehlt. In dem Moment, in dem das nicht bei der Arbeit selbst gebracht werden kann, ist das eigentlich schon ein Problem.
Dieser Knackpunkt, den du gerade ansprichst, der zieht sich ja gerade durch viele Gespräche, durch viele Diskussionen und auch für mich in der Erfahrung durch viele Mitarbeitergespräche, Gespräche mit Führungskräften. Das Thema, also wo dirigiere ich als Führungskraft, wo muss ich einfach Vorgaben reinbringen und sagen, so wird's gemacht, so will ich's haben, Ende aus, fertig, basta, so ungefähr. Und wo gibt's aber Bereiche, wo es Kreativität, Innovation, Engagement braucht, wo das auch angemessen ist, wo es angebracht ist. Und in der Erfahrung zeigt sich für mich in den Gesprächen in den Unternehmen, dass das ist sehr stark typabhängig. Führungskräfte sind entweder so oder so tendenziell mehr unterwegs. Die meisten kriegen diese Situative nicht so gut hin, sondern sind in ihrer Tendenz, also so in meiner Wahrnehmung, eher hierarchisch und autoritär sozusagen, um es mal irgendwie zu nennen, aufgestellt. Die anderen sind eher kollegial und Teamplayer-mäßig aufgestellt. Und letztendlich gibt es ja einfach in konkreten Situationen ganz oft so eine Mischung, die notwendig ist.
Ja, mit Sicherheit. Also das ist ja auch so, man kann ja auch nicht heute, wenn man bisher auf die eine Art gearbeitet hat, plötzlich alles umstellen. Ich denke, wenn wirklich ein Chef, der vorher immer ganz klar gesagt hat, hier geht's lang und alle hinter mir her und ich sage euch, wo es lang geht, und plötzlich würde der anfangen zu sagen, so jetzt sagt mir doch mal, was ihr davon haltet und lasst uns das mal abstimmen, da würden alle einen Schreck kriegen und auch nicht wissen, was da jetzt gerade los ist. Also, ja. Weil eben die Persönlichkeit, glaube ich, sich auch nicht so schnell ändert. Aber ich denke, das ist eine Frage, wie man seine Rolle versteht. Und im Moment, das muss man sich ja klar machen, dieses Thema Zukunft der Arbeit oder New Work, das kommt ja nicht irgendwo vom Himmel und ist ein Selbstzweck, sondern letztendlich geht es ja auch darum, genau das Unternehmensziel besser erreichen zu können. Ja. Und der Hintergrund ist ganz einfach, dass die Technik sich unheimlich schnell entwickelt. Das ist keine lineare, sondern eine exponentielle Entwicklung. Und man muss einfach sehen als Unternehmen, dass meistens die Produkte, die Herstellungsweise der Produkte oder das Produkt an sich sich möglicherweise aufgrund dieser technischen Veränderung auch schon verändert hat. Und um im Grunde genommen seine Kundengruppe behalten zu können, muss man sich natürlich fragen, erstens, was wollen meine Kunden eigentlich und befriedige ich diesen Kundenwunsch eigentlich noch wirklich? Und da ist es natürlich wichtig zu gucken, wie kann ich das erfahren? So, und das ist natürlich jetzt der Punkt, wer kennt denn das Produkt oder die Kundenwünsche besser als die Mitarbeiter, die eben täglich mit den Kunden in Kontakt sind und ihnen das verkaufen sollen, die also die Fragen der Kunden und die Anmerkungen aufnehmen, die auf der anderen Seite das Produkt herstellen oder die Dienstleistung liefern und eben direkt ganz klar mit den Anmerkungen der Kunden auch betroffen sind und eben dieses Produkt auch am besten kennen. Mhm. So, und um die eben zu motivieren, da auch mitzumachen, ist es einfach wichtig, dass all das, was bei ihnen ankommt, mit aufgenommen wird. Und da ist es für Führungskräfte eben wichtig, wie kann ich das denn abrufen? Wenn ich als Chef immer den Eindruck vermittle, ich weiß sowieso alles besser, dann wird mein Mitarbeiter einen Teufel tun, dazu widersprechen und zu sagen, sorry, das weiß ich jetzt besser, weil ich habe mit den Kunden darüber gesprochen. Und die Eigenschaft XY dieses Produktes wird von den Kunden überhaupt nicht geschätzt. Oder da sagt man, das geht aber anders besser.
Mhm. Und gleichzeitig geht es aber auch nicht um so eine Sozialromantik. Jetzt stimmen wir alle mal so demokratisch ab, wie es weitergehen soll, sondern es geht, so habe ich dich verstanden, ja darum, dass es Notwendigkeiten gibt, sich im Markt ganz anders zu positionieren im Rahmen dieser Digitalisierung, die auf uns zukommt.
Ja, natürlich. Also das ist, das sollte der Hauptanlass für die Unternehmen sein, zu überlegen, ob es so weitergehen soll. Ob die Sozialromantik einen ans Ziel führt oder nicht. Ich glaube, dass Menschen grundsätzlich schon auch ihre eigene Vorstellung haben und die Individualität besonders wichtig ist. Ich denke immer, in dem Moment, in dem ich immer gleichgeschaltete Fähigkeiten brauche, kann ich das auch durch einen Roboter oder durch einen Algorithmus ersetzen. Da brauche ich keinen Menschen. Das, was aber die meisten Unternehmen tatsächlich eben immer noch brauchen, sind die Menschen. Und dann soll man doch genau das, was den Menschen ausmacht, auch in den Fokus holen. Also deren Wahrnehmung, deren Vernetzung von dem Umgang mit dem Menschen und die Rückschlüsse darauf, was gebraucht wird. Ideen zu Innovationssprüngen, dass man also wirklich sagt, was ist eigentlich das, was die Kunden wollen? Vielleicht ist das gar nicht mehr das Produkt, das man über Jahrzehnte verbessert hat, sondern es ist etwas ganz anderes, worauf der Kunde hinaus will. Und dafür muss man die Mitarbeiter aber auch öffnen. Und das hat was mit dem Verständnis zu tun, was ist meine Aufgabe als Führungskraft. Ich erlebe das immer, dass das in Schweden beispielsweise ganz anders ist. Das ist jetzt ein Beispiel, mit dem ich jetzt jüngst auch noch zu tun hatte. Ich habe oft den Eindruck, dass hier in Deutschland eine Führungskraft eher derjenige ist, der eben eine bestimmte Position hat, einen bestimmten Status, das mit einem bestimmten Gehalt verbunden ist. Und das ist, steht im Vordergrund dann erstmal. Ich bin der, der das Sagen hat. Wenn ich in Schweden bin und mit den Leuten rede, habe ich den Eindruck, es geht eher darum, dass die Führungskraft derjenige ist, der die Verantwortung für die Gruppe hat sozusagen. Ja? Der also dafür sorgen muss, dass das alles läuft und funktioniert. Und das führt dann auch dazu, dass anders als bei uns nicht die Sekretärin für das Geburtstagsgeschenk sammelt, sondern da sammelt der Chef für das Geburtstagsgeschenk, ja. Oder wenn es darum geht, bei einer Feuerübung dafür zu sorgen, dass alle raus sind, dann ist das hier in Deutschland irgendein Beauftragter, von dem man sagt, der hat noch nicht genug zu tun, der kann das ruhig mal machen. Während das in Schweden dann der Chef ist, der mit der gelben Weste rumläuft und die Leute aus dem Gebäude treibt. Und,
das ist eine ganz andere Haltung.
Absolut. So, und das muss man sich einfach mal klar machen. Also wenn man sich von der Haltung verabschiedet, ich habe es geschafft, ich bin jetzt der Chef, ich kann sagen, wo es lang geht und das tue ich jetzt auch unerlässlich, weil ich unfehlbar bin, denn das ist, also das muss ich glaube ich gar nicht erwähnen, dass das nicht der Fakt ist, sondern ich glaube auch, dass es immer, egal wie demokratisch es zugeht, eine Rolle gibt, die auszufüllen ist. Und das ist eine Führungsrolle. Und die wird immer einer übernehmen. Das ist in sozialen Gruppen immer so. Heißt aber, man muss sich klar machen, was macht diese Rolle aus? Und das ist nicht ein bestimmtes Auto auf dem Parkplatz oder ein bestimmter Name unter der Mailsignatur, sondern das macht aus, dass man moderierend unterwegs ist, dass man die Komplexität der Entscheidung überschaut, dass man das, was das Team in der individuellen Kompetenz zusammenbringt, in einen Kontext setzt, der es allen ermöglicht, gemeinsam die Entscheidung zu treffen, wo es denn hingehen muss, logischerweise, weil es eben natürlich Rahmenbedingungen gibt.
Und das ist die große Veränderung, die gerade im Zuge der Digitalisierung auf uns zurollt, so wie ich das verstanden habe, weil Dinge einfach zunehmend komplexer und komplexer werden durch Internationalisierung, durch Digitalisierung, durch Rechtsfaktoren, die immer komplexer werden, nur um mal ein bisschen was rauszugreifen. Mhm. Und das erfordert andere Qualitäten in Unternehmen, um sich mit den Mitarbeitern weiterzuentwickeln, weil wir es nicht mit komplizierten Prozessen zu tun haben, die runtergebrochen werden können und delegiert werden können, sondern weil es mir vermehrt Aufgaben gibt, wo man komplexe Zusammenhänge beachten muss.
Ja, also beides. Zum einen fordert die Digitalisierung und auch die Technisierung, das muss man ein bisschen trennen voneinander, dass man sich umstellen muss, weil man sonst möglicherweise in kürzerer Zeit gar nicht mehr am Markt gebraucht wird oder überflüssig wird. Zum anderen erleichtert die Technik aber auch den Umgang damit. Also, dass man eben das, was ich gerade geschildert habe, wie man eben zur Entscheidung kommt, wie man miteinander kommuniziert, das braucht zum Teil eine andere Art der Kommunikation. Und da gibt es eben Tools, die Möglichkeiten, eben technisch auch in Konferenzen zu gehen und ähnliches, also virtuelle Teams oder so, dass man eben darüber erleichtert, wirklich diese Aufgaben zu lösen. Wobei eben ganz wichtig ist, dass die Technik an der Stelle nicht die Digitalisierung ausmacht, sondern einfach nur wirklich ein Tool, also ein Werkzeug an der Stelle ist. Also zu glauben, ich stecke da Technik rein und benutze jetzt irgendwelche fancy Tools oder habe ganz coole neue Geräte, das macht nicht die Veränderung aus, sondern die Veränderung findet, wie du es vorhin schon gesagt hast, in der Haltung statt aller Zusammenarbeitenden, weil alle müssen sich darauf einlassen. Das ist nicht nur die Führungskraft oder die bisherige Führungskraft oder derjenige, der die Führungsrolle übernimmt, sondern alle, die da dran mitarbeiten.
Aus der Notwendigkeit, die Komplexität.
Ja, und die Komplexität, das muss man sich mal klar machen, das wird eben nicht einfacher, das wird nicht weniger komplex. Deswegen braucht es alleine schon auch da eine andere Haltung, um sich dessen klar zu machen, dass man das alleine gar nicht machen kann. Also früher zu sagen, ich als Chef hatte den Überblick und wusste alles und hatte auch den Informationsvorsprung immer, den ich auch ausgenutzt habe, das funktioniert so nicht, wenn man sich klar macht, dass es so viel komplexer geworden ist, dass so viele Aspekte zu berücksichtigen sind, dass man wirklich ein ganzes Team auch braucht.
Ja, und unterschiedliche Experten, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf eine Sache gucken und sich dann vernetzen müssen und ein Team werden müssen, ne?
Ganz genau. Also, dass man da auf Augenhöhe ein Stück weit sich auch austauscht und da eben an den Punkt kommt, dass man in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen.
Und das ist dann wiederum das, was ich das Spannende daran finde, dass es andere Kompetenzen, eine andere Haltung in der Führung braucht.
Ja, ganz genau. Es braucht eine andere Haltung in der Führung, aber auch in der Mitarbeit. Also man darf nicht vergessen, dass eben dazu eben auch das Thema Selbstorganisation gehört der Mitarbeiter, also auch die Verantwortlichkeit für das, was ich mache, für mein Thema. Also man kann sich dann nicht, wenn einer vorne steht, der immer die Entscheidung trifft, sondern wenn alle daran mitwirken sollen, kann man sich nicht zurücklehnen und sagen, ist mir egal, ich gebe jetzt hier ein bisschen was rein an Info und der Rest nach mir die Sinnflut, sondern das bedeutet natürlich auch, dass man für diesen Bereich, den man dann da bearbeitet, auch die Verantwortung übernimmt. Das heißt, auch dranbleibt und ein bisschen umfassender guckt, auch schaut, dass das vorangetrieben wird. Ja, und das braucht auch nochmal eine andere Haltung, als auch nur da zu sitzen und zu sagen, so mal gucken, was auf mich herabregnet. Das müssen manche auch neu lernen.
Es braucht also Führungskompetenzen, um es mal jetzt in einem Wort zusammenzufassen, in allen Bereichen. Und
Führungskompetenzen und Selbstorganisationskompetenzen auf Seiten der Mitarbeiter, ja.
Genau. Oh, das ist das eine, was wir mal so festhalten können, was eben diese ganze Entwicklung in der Zukunft braucht. Und das andere ist, es gibt eben auch andere Chancen um Vereinbarkeit. Zum Beispiel, ich kann auch mal leichter von zu Hause arbeiten.
Ja, das kann man auf jeden Fall. Wobei ich jetzt gleich mal sagen muss, dass es für uns immer wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass es nicht das Zuhausearbeiten ist. Also dieses klassische Homeoffice, das überall immer genannt wird. Tatsächlich wäre es wesentlich einfacher rechtlich und tatsächlich, man würde von mobilem Arbeiten sprechen. Denn dieses Homeoffice hat, um jetzt gleich mal das zu bringen, rechtliche Voraussetzungen, die für Arbeitgeber doch noch gewisse Hürden beinhaltet. Da ist die Arbeitssicherheit zu berücksichtigen, dass der Arbeitsplatz richtig eingerichtet wird. Das ist dann in der Regel auch schon mit höheren Kosten verbunden. Redet man von mobilem Arbeiten, ist das nicht so streng und beinhaltet eben auch beispielsweise auf Dienstreisen, dass man auch im Zug arbeitet, dass man auch mal im Café arbeiten kann und überlässt eben dem Arbeitnehmer auch die Möglichkeit, genauer zu gucken, wie man das macht. Aber das sind natürlich Möglichkeiten, die mit Techniken im Moment, also fast jeder hat da einen Laptop, man hat Geräte, die also Devices, die mobil einsetzbar sind, WLAN wird immer mehr, dass man dann auch tatsächlich vernetzt ist und da arbeiten kann. Das macht es natürlich sehr viel leichter, gerade diese Frage, wann bin ich privat unterwegs, wann arbeite ich, zu regeln für die Mitarbeiter.
Wir haben jetzt gerade ein paar Punkte schon angeteasert, nämlich einmal Digitalisierung bringt Chancen im mobilen Arbeiten. Es braucht neue Kompetenzen auf beiden Seiten, sowohl bei den Führungskräften als auch bei den Mitarbeitern, Selbstorganisation und Führungskompetenzen. Und es braucht eine Abstimmung von Werten, die auch mit dazu gehören. Wie passen die Werte des Arbeitgebers zu den meinen als Mitarbeiter? Mhm. Kannst du das nochmal einen Moment vertiefen, was...
Ja, ich finde es sehr wichtig, dass man sich Gedanken darüber macht, ob das, was man eben bei der Arbeit tut, ob man sich da quasi selbst verleugnen muss oder eben nicht. Mhm. Das ist nicht in jedem Job der Fall. Das gilt aber auch beispielsweise für Verkäufer oder Verkäuferinnen, die in einem Laden sind, von dem sie wissen, dass der eben schlechte Bedingungen hat oder dass der Produkte vertreibt, die eben meinetwegen nicht nachhaltig hergestellt wurden oder so. Wenn das meinen Werten nicht entspricht, ist das natürlich schwierig. Dann fällt es mir auch schwer, Produkte zu verkaufen, an den Mann oder die Frau zu bringen, wenn ich eigentlich von dem Produkt nicht überzeugt bin. Mhm. Also da ist es schon ganz wichtig. Das gilt natürlich auch für Dienstleistungen. Und insofern macht es natürlich Sinn, dass zum einen Arbeitgeber sich Mitarbeiter suchen, die in etwa ähnliche Wertevorstellung haben, dass man sagen kann, man zieht da an einem Strang, aber auch Mitarbeiter da natürlich drauf achten und ihre Vorstellungen auch damit reinbringen. Also ich denke, das ist für beide Seiten sehr, sehr wichtig.
Das überhaupt zu thematisieren im Unternehmen, das ist ja auch nicht notwendigerweise gegeben.
Unbedingt, klar. Das ist wichtig, dass man da erstmal drüber reden kann. Ist auch wieder eine Vertrauenssache.
Genau. Du hattest dieses schöne Beispiel aus der Autobranche gebracht, wo es dann so drastisch darum ging, macht das Sinn, was ich
tue? Ja, da kann ich nur diesen Spiegel-Titel zitieren, der mal vor einigen Monaten kam, Ingenieure wollen keine dreckigen Autos bauen. Mhm. Ich denke, jeder weiß, was damit gemeint ist und ich denke, das trifft eben sehr genau zu, dass man eben sagen kann, keiner kann glauben, dass die Mitarbeiter das toll finden, dass da Betrug in Autofirmen gelaufen ist, dass man Versprechungen gemacht hat, was Autos können und sie können es eigentlich gar nicht. Ja. Da wird man zum Mittäter im Grunde genommen und weiß auch gar nicht richtig, wie gehe ich damit um jetzt. Also das sind natürlich Situationen, das ist der absolute schlimmste Fall, den man sich eigentlich vorstellen kann.
Ich kenne das auch aus der Einzelbegleitung in den Gesprächen dann. Wenn Mitarbeiter, je mehr Verantwortung sie haben in der Gestaltung, zum Beispiel auch von Autozuliefererprodukten oder so, und wenn sie dann wissen, dass das, was ich da herstelle, das passt für meine Kunden nicht, das bringt am Ende Nachteile für meine Kunden. Oder das funktioniert einfach in dem Unternehmen, in dem Unternehmenszusammenhang so und so gar nicht. Dann handelt man ja den ganzen Tag wieder seine menschliche Intelligenz. Und das hat einfach große Rückwirkungen dann auf Gesundheit. Also ich habe ein oder zwei Burnout-Begleitungsthemen, die mir jetzt aus meinem Coaching-Bereich einfallen, ne? Wo das dann am Ende mit den Ausschlag gibt.
Das kann ich mir total gut vorstellen, dass viele darunter leiden, dass sie im Grunde genommen etwas einbringen könnten. Oder also der eine Fall ist ja, dass es ein totaler Widerspruch ist. Der andere ist, dass man etwas tatsächlich mal besser weiß, als es gemacht wird. Aber man aus verschiedensten Gründen sagt, das interessiert mich jetzt nicht. Das wird so weitergemacht, wie es bisher war. Oder aus den und den Gründen weitergemacht. Das ist natürlich ein großes Risiko. Das nehmen wir auch wahr, dass das eben für die Gesundheit oder Resilienzfähigkeit, auch für die Motivation und alles, was eben gutes Arbeiten ausmacht, eine Katastrophe sein kann.
Genau, und in diesen Fällen, von denen ich gerade gesprochen habe, ging es darum zu überlegen, ist das noch der richtige Arbeitsplatz für mich? Wenn ich nicht gehört und gesehen bin mit meinen Kompetenzen, mit meinen Fähigkeiten. Und wenn ich drohe, daran zu erkranken, an meiner Arbeit.
Ja.
Dann ist das, wenn mein Überleben quasi davon abhängt, dann suche ich mir vielleicht einfach eine andere Arbeit.
Ja, das ist die Konsequenz. Das ist so der letzte Schritt im Grunde genommen.
Und wenn man das als Unternehmen nicht riskieren möchte, dass die guten und gut ausgebildeten Mitarbeiter sich diese Fragen stellen, sondern wenn man diese guten Mitarbeiter an sich binden möchte, dann ist es gut, man bezieht diese Themen, die wir gerade besprochen haben, mit ein.
Da muss man sich diese Frage sicherlich auch mal stellen, ob man zusammenpasst oder nicht. Aber ich denke, wichtig ist, erstmal ins Gespräch zu kommen und auch hinzuhören. Ich erinnere mich an eine Personalleiterin, die bei einer Veranstaltung erzählte, das kann noch nicht lange her gewesen sein, dass sie ihre Mitarbeiter ermutigt hatten, ein bisschen mehr über ihre privaten Aktivitäten zu erzählen. Und die war wirklich geschockt. Also das brach so aus ihr heraus, dass sie sagte, wir haben die Menschen gar nicht gesehen. Ich kann das nicht fassen, was wir alles übersehen haben. Weil man einfach gesagt hat, wir wollen die und die Stellen besetzen, die sollen das und das können. Und ansonsten hat man die Menschen ausgeblendet und hat eben damit ganz viele Fähigkeiten und Kompetenzen ausgeblendet. Und das ist respektlos. Also im Umgang mit Menschen, das kann man vielleicht mit Robotern machen. Bei Algorithmen ist das okay. Aber ich glaube, im Umgang mit Menschen ist das sehr, sehr schwierig. Was wir ja auch in unseren Zertifizierungsverfahren zu unserem Siegel immer wieder sehen, die Unternehmen bekommen das ja hin, ohne dass sie gleich das große Ziel der Digitalisierung vor Augen haben, sondern das ist ein menschlicher Umgang, weil die das Gefühl haben, es tut ihnen allen gut.
Und das ergibt sich bei ganz vielen, auch gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen sowieso von selbst, weil man sehr nah miteinander am Ball ist und sich da, weil es eine Selbstverständlichkeit ist, sich deshalb noch nicht mal groß Gedanken drüber macht, weil es einfach da ist.
Deswegen glaube ich auch, dass gerade diese familienfreundlichen Unternehmen, die wirklich auf dieser Ebene mit ihren Mitarbeitern kommunizieren, untereinander, dass es da ein ganz einfacher Schritt ist, dann eben die Frage zu stellen, wenn man in Richtung Digitalisierung denkt, wollen wir jetzt nicht mal gemeinsam einfach uns mal hinsetzen 2 Stunden und überlegen, ob unser Produkt eigentlich noch so das Richtige ist. Also tatsächlich mal von den normalen Arbeitsangängen dahin zu gehen. Ich glaube noch nicht mal, dass das ein besonderer Schritt wäre an der Stelle, sondern dass man das ohnehin tut. Aber vielleicht noch mal mehr im Hinblick auf Digitalisierung versucht, sich diese Werkzeuge zu Hilfe zu nehmen und das zu machen. Also das wäre so eine Hypothese von uns, dass wir sagen, familienfreundliche Unternehmen haben es per se leichter, wenn sie die digitale Transformation anstreben, sich auf den Weg zu machen, weil die Haltung und die Kommunikation und die beidseitige Offenheit und das Werteverständnis schon vorhanden ist.
Okay, verstehe.
Also der Änderungsbedarf ist einfach viel geringer, als wenn man eben vorher sehr hierarchisch war und kein besonderes Interesse an den Mitarbeitern hatte und plötzlich Mitarbeiter mit einbeziehen soll und sie ermuntern soll, ihr Wissen einzubringen. Da ist die Hürde einfach dann höher.
Und Partizipation ist quasi der Schlüssel. Also wenn das sowieso schon gegeben ist, auf unterschiedlichen Bereichen oder auf welchen Bereichen auch immer, ne?
Ja, dann ist einfach nur die Frage, wie rufe ich das ab und wie kommen wir gemeinsam dahin, eine Weiterentwicklung ins Auge zu fassen. Und also beispielsweise ist auch im Rahmen der Digitalisierung wichtig, nicht unbedingt immer jetzt unbedingt was Neues zu machen, aber zumindest sollte man erstmal wissen, was ist in der Branche denn überhaupt los? Was ist State of the Art? Was gibt es für neue technische Möglichkeiten? Was machen die anderen? Und solche Dinge zu initiieren, das läuft wahrscheinlich in solchen Unternehmen sehr viel einfacher, das mal gemeinsam einfach anzugehen und zu gucken und dann eben zu überlegen, auch zu sagen, Mensch, habt ihr vielleicht mal eine Idee, wie wir unsere Kommunikation erleichtern und einer sagt, ja, ich habe gerade festgestellt, der Dienst XY ist total toll, damit funktioniert das ganz prima, da kann man eben Videotelefonie machen, ohne dass es so viele Störungen gibt und dann probiert man solche Dinge aus und jeder ist eben ermutigt, das, was ihm auf dem Weg halt begegnet, damit einzubringen und das ist es eben, worauf es ankommt.
Wo auch ein Stück Kreativität und Innovation, Engagement einbringen dabei sein darf, was einfach auch die Freude am Arbeiten einbringt, also was ein Stück Würze da drin ist im Arbeitsalltag. Ne?
Das ist für jeden, glaube ich, essentiell. Also die Leute, die einfach ihren Job machen, Dienst nach Vorschrift, das ist schrecklich eigentlich. Machen viele. Klar, man muss dann auch immer so ein bisschen aufpassen, da wird diese Frage der Vereinbarkeit eben wichtig, wenn man sehr motiviert ist und brennt, sagt man ja, brennt man auch schnell aus. Also da ist es eben wichtig, dass man da eben auch diese Selbstorganisation insofern auch hat, als dass man weiß, jedes Gerät hat einen Ausknopf und ich muss wissen, wie weit ich gehen kann, wann ich Pause brauche. Aber wenn das Ganze eben positiv besetzt ist, dann ist das natürlich alles einfacher hinzubekommen.
Nun gibt es halt Bereiche, wo diese Kreativität per se gar nicht möglich ist. Wenn ich zum Beispiel in der Produktion arbeite, am Band oder in anderen Produktionsprozessen und die Arbeitsprozesse im Zuge der Rentabilität vorgegeben sind, dann habe ich gar nicht viel Gestaltungsmöglichkeiten.
Ich weiß das immer gar nicht. Also es gibt ein Beispiel, dass jemand tatsächlich, der am Band mal gearbeitet hat, Vorschläge gemacht hat, und zwar, es war bei einem Autobauer tatsächlich, gesagt hat, man könnte das eine oder andere effizienter gestalten. Ne? Oder wenn ich dann immer so ein Produkt vor mir habe, dass man auch vielleicht denkt, so, dieses Produkt ist aber so, wie es ist, gar nicht so toll irgendwie, ja, wenn man da eben so Teile zusammensetzt oder denkt, Funktionalitäten gingen anders. Das ist jetzt sicherlich nicht der Normalfall, dass dann immer so die totalen, super kreativen Ideen kommen, die da den totalen Innovationssprung anzetteln. Aber es sollte doch so sein, wenn jemand da steht und so ein Produkt am Band zusammenbaut und der eine Idee hat und sagt, also das ist irgendwie nicht gut, wie das hier ist, oder die Maschine funktioniert da nicht so, es wäre viel besser, wenn sie das und das könnte, oder das Produkt, ich sehe das hier, das scheint eine Schwachstelle zu sein, oder ich zu Hause ärgere mich jedes Mal, wenn ich mit dem Produkt XY den Umgang habe, wenn ich es denn hier doch schon so zusammenbaue, stelle ich fest, das ist nicht gut. Also das sollte offen sein und ich finde, gerade auch diese Menschen dort, das darf man, diese Frage muss man stellen, dürfen die auch motiviert sein in ihrem Job? Und ich denke, ja, sie müssen es sogar. Und nicht? Also da kann eben sowas so ein Punkt sein, dass man auch über solche Sachen nachdenkt und spricht.
Das war nämlich gerade dann der nächste Punkt für mich gewesen. Und dann, wenn Arbeitsprozesse eben nicht so viel an sich hergeben, dann ist es die Frage, werde ich dennoch mit meinen Vorstellungen, wie es besser läuft, gehört? Selbst wenn man dann zusammensitzt und aus irgendeinem anderen Grund feststellen muss, nee, aus Gründen der Rentabilität oder Effizienz müssen wir das aber so und so machen, ist eine schöne Idee, können wir aber nicht umsetzen.
Da muss man das zumindest vermitteln, dann ist ja die Frage, kriege ich es kommuniziert?
Genau, und das ist der entscheidende Punkt. Und ist das dann transparent, wenn meine Idee nicht umgesetzt werden kann oder wird sie erst gar nicht gehört?
Ne? Ja,
oder
absolut.
Oder bringe ich sie ein und ich kriege keine Antwort? Das sind dann so die Punkte, die den entscheidenden Unterschied machen können. Werde ich einfach gesehen als Mitarbeiter?
Naja, auch die Frage, also das ist ja etwas, wer möchte sich da hinstellen und sagen, jemand darf nicht von seiner Arbeit erfüllt sein. Also ich finde, man bringt immer so gerne in diesem Kontext auch die Verkäuferin, die an der Kasse sitzen und bügelt das immer so ab. Das muss für die alles auch so möglich sein und ach, die machen das sowieso, wer muss das schon so erfüllt sein? Also ich erlebe jedes Mal, wenn ich dann mal bewusst an solchen Kassen stehe und ich die mal direkt angucke, in die Augen gucke, anlächle, nochmal vielen Dank sage und tschüss Ihnen, noch einen schönen Abend, wie die sich auch freuen, ja. Und ich denke, an denen hängt viel, wie die Kunden aus so einem Laden auch rausgehen, ja. Und da auch zu sagen als Arbeitgeber, solchen Leuten gebe ich auch mal die Möglichkeit, wenn beispielsweise ein krankes Kind zu Hause ist oder ein krankes Elternteil und man Infos will, dass man beispielsweise in so einem Laden auch dann das WLAN in so einem Betrieb nutzen kann, wäre übrigens auch eine tolle Idee, das für Kunden zu ermöglichen und einfach auch zu sehen, wie reagieren die Kunden auf gewisse Dinge, ja, weil wir wissen alle, gerade Supermärkte, ja, haben eine Halbwertszeit, also die wird es so in der Form wahrscheinlich nicht ewig geben. Und dann auch die Frage, was mache ich mit den Verkäuferinnen und sowas, nicht? Also, dass man da auch sagt, die finden den Job natürlich schon gut und man jetzt überlegt, wie gestaltet man den Übergang. Aber da finde ich, darf man auch nicht respektlos sein und einfach abwehren. Ja, die sitzen ja nur an der Kasse.
Ich habe es mit ganz vielen Menschen zu tun, die genau das tun und die mit ganz viel Herzblut dabei sind und die dann zum Beispiel auch erklären, dass sie wissen, ganz bestimmte Kunden, die kommen einfach auch für den menschlichen Kontakt, die kommen dann jeden Tag und kaufen ein bisschen.
Ja.
Ganz einfach, weil sie alleine sind und ihre Einsamkeit auf diese Art und Weise bewältigen. Und das nimmt man nebenbei als Verkäuferin gerade auch noch so mit,
ja,
wenn man schon dabei ist. Und ich habe einen großen Respekt und Hochachtung vor dem, was die alles so auf einmal bewältigen.
Ja, ganz genau.
Und mit wie viel auch Herzblut die da drin stehen.
Und da gibt es ja tolle Beispiele, wie Läden eben einfach sehr nett mit den Leuten umgehen. Das merkt man auch den Leuten an, finde ich.
Genau, das merkt man auch als Kunde, wenn man selber da reingeht.
Ja, natürlich. Also gar keine Frage. Ich kann mich noch erinnern an eine Schlachterei, die hier mal bei einem Unternehmenswettbewerb teilgenommen hat und auch gewonnen hat. Da sagte damals der Eigentümer auch, dass da sind eben Verkäuferinnen, die hat er schon kennengelernt als kleiner Junge, als sein Vater noch den Betrieb hatte. Und wie wichtig das ist, dass da ein gutes Gespräch über die Ladentheke stattfindet. Da wurde dann sogar so eine kleine Spielecke für Kinder eingerichtet. Wenn die Frauen dann kamen zum Teil zum Einkaufen, dass man sagen kann, okay, die Kinder sind ein bisschen beschäftigt, während man da so einen Schnack hält. Also das wäre eben nicht so, dass man sagt, die reden jetzt hier bei der Arbeit, das müssen wir unterbinden, die sollen effizient sein und mehr Wurst verkaufen. Sondern man hat das ganz klar als Punkt gesehen, dass das der Kundenbindung zugute kommt, wenn eben auch ein persönlicher Kontakt da ist.
Genau. Und das ist in vielen kleinen und mittelständischen Betrieben gang und gäbe.
Ja, ich glaube auch, dass der Mittelstand da sehr gut aufgestellt ist. Und wenn wir gerade auch über Digitalisierung sprechen oder über Veränderung der Arbeitswelt, ich eigentlich glaube, die Probleme, die man den KMUs immer andichtet, gar nicht so groß sind, weil eben die Haltung und der Umgang und dieses Verständnis dieser Zusammenhänge da sehr wohl ist. Man sich einfach klar machen muss, die Technik ist erstmal nur ein Werkzeug und wir müssen uns dem nähern. Man muss damit anfangen, umso leichter ist es, wenn man erst einsteigt, wenn etwas schon sehr stark entwickelt ist, dann ist es natürlich schwieriger. Aber sich jetzt schon damit vertraut zu machen und ein Stück weit in die Zukunft kommen. Ein Arbeitgeber hat mal zu mir gesagt, ich muss nicht alles mitmachen, aber ich muss wissen, was geht und dann entscheiden mit meinen Mitarbeitern zusammen, wo wir mitmachen, wo nicht, was ist für uns gut, was tut unserem Produkt gut und unseren Kunden gut. Und darum geht es ja im ersten Schritt.
Das ist schön, dass du das sagst, weil für mich ist ganz oft, wenn ich lese oder höre, Digitalisierung wartet auf uns, dann hört sich das ganz oft so an, als wäre das ein Selbstzweck. Wozu brauchen wir das eigentlich? Ist dann die Frage, ne? Also, und das ist auch die Frage, die man sich stellen muss. Wo dient mir das und was macht denn tatsächlich für mich Sinn in der Weiterentwicklung des Unternehmens? Weil alles andere macht ja dann keinen Sinn. Es geht ja nicht um den Selbstzweck, sondern es geht um die Weiterentwicklung und den Gewinn, den ich darin haben kann.
Ja, und da hat wiederum die Führungsrolle, die Person, die Führungsrolle oder auch eben die Führungskraft ist, auch eine große Bedeutung. Denn wenn diese Person nicht vorangehen und da auch als Vorbild agieren, dass man eben sich mit dieser Frage befasst, was braucht es denn in Zukunft, um unsere Kundenbedürfnisse zu befriedigen? Das ist ja ein reines Gedankenspiel, das man auch beim Kaffee in der Kaffeeküche mal betreiben kann. Dafür muss man nicht groß aufwendig irgendwas mit Fremdworten machen oder tun oder reinbringen, sondern einfach mal diese Gespräche anfangen und dann eben überlegen, okay, ich habe hier mal was ausprobiert, das könnte eine technische Unterstützung sein. Mhm. Und dann die Leute das haben wollen, das hat auch haben Interviews ergeben, die wir geführt haben mit verschiedenen Unternehmen, wie wichtig das ist, dass die Führungskräfte eben damit beginnen und dass das ein Stück weit organisch wachsen kann, also dass die Mitarbeiter das auch haben wollen und dass sie sagen, wir möchten das auch nutzen und dass dann eben etwas ist, von dem man sagt, ja, hier habe ich ein Vorbild, da weiß ich, wie es geht und nicht einfach Erwartungen an irgendjemanden gerichtet werden, so ihr müsst das jetzt alles irgendwie machen und keiner weiß eigentlich genau wie. Weil eben über diesen Weg auch das Erklären möglich ist. Man weiß aus dem D21-Index, der wieder jetzt neu veröffentlicht wurde und auch wieder da sind die Ergebnisse ganz eindeutig, die Leute lernen am meisten im privaten Kreis und von Freunden, Bekannten, aber auch von Kollegen. Da sind es nicht diese offiziellen Schulungen, die einem das Wissen bringen, sondern da ist es zum Teil wichtiger, dass man eben untereinander das Wissen weitergibt. Und da gibt es auch dieses Reverse-Mentoring, wie es genannt wird, dass eben auch mal ein Azubi einem CEO erklärt, wie er sein Handy richtig benutzt und was für Möglichkeiten da noch sind, die ihm so noch gar nicht klar waren.
Cool, ich bin dabei. Mir fällt auch noch ein Zertifizierungsunternehmen ein, die diesen Digitalisierung wunderbar managen, weil es ist ein Produktionsunternehmen, ein kleines, und da geht es darum, dass die Mitarbeiter als diese Roboter angeschafft werden, die Arbeit für die Mitarbeiter erleichtern sollen und die Produkte präziser entwickeln können, herstellen können. Also als dieser ganze Prozess ins Leben gerufen wurde vom Unternehmer, haben die Mitarbeiter zunächst mal Angst gehabt, ihre Arbeit zu verlieren. Die ersetzen unsere Arbeit. Und er hat sich ganz viel Zeit genommen zu erklären, dass es nein, genau darum überhaupt gar nicht geht, sondern ganz im Gegenteil. Ich brauche euch, damit ihr eure Qualifizierung da einbringt und die Maschinen, die dienen dazu, dass diese Dinge, also diese Produktionsschritte, die für euch sowieso langweilig oder stumpf sind, ersetzen. Und ich brauche eure Expertise, damit die Präzision der Produkte garantiert ist. Und es wird keiner von euch seinen Arbeitsplatz verlieren, sondern ganz im Gegenteil, hier wird noch mehr gebraucht als vorher. Und dieses Verständnis, das hat Jahre gedauert, das zu entwickeln, und ich glaube, darum geht es auch. Ne?
Ja, absolut. Ich glaube auch, dass genau dieser letzte Satz, den du gesagt hast, ne? Ihr werdet mehr gebraucht als vorher. Ich glaube, dass trotz aller Technik der Mensch doch wieder mehr in den Fokus rückt. Weil Gott eben die was auf den Schultern haben, die müssen auch das, was sie auf den Schultern haben, so gut es geht, bewältigen können und eben auch wirklich tragen können. Und das geht eben nur, wenn man da wertschätzend mit umgeht, positiv mit umgeht, dass eben Resilienzfähigkeit gegeben ist, dass man gesund Arbeit macht. Und ich rede jetzt hier nicht von Gesundheit und Arbeit in dem Sinne, man bleibt gerade eben so arbeitsfähig, sondern Arbeit in diesem Sinne ist ja auch etwas, was positiv zur Lebensgestaltung beiträgt. Also es darf nicht immer eine Last sein. Und wenn man sich dann so viel Mühe gibt wie dieser Arbeitgeber, der da viel erklärt und die Leute mitnimmt und sagt, ihr müsst nicht die Angst haben, sondern ihr seid mir so wichtig und sie das auch spüren, dass sie wichtig sind. Das ist etwas, was eben sehr, sehr wichtig ist in Unternehmen, was nicht leiden darf. Also diese Angst, es technisiert sich alles und wird kalt und kälter, sehe ich nicht. Also ich glaube, dieses Problem haben viele Unternehmen auch komplett ohne Technik in den letzten Jahrzehnten schon ganz oft gehabt, dass ein kaltes, abgewandtes Klima da ist und die Menschen keine Rolle spielen und man eben die Mitarbeiter versucht, wie Schrauben und Muttern zu ersetzen, wie irgendwelche Geräte. Das ist immer so, wenn man von Human Resources spricht, finde ich sehr despektierlich. Und das ist für mich eigentlich mehr eine Technisierung von Menschen und deren Fähigkeiten, als es sein könnte, wenn man sagt, eben ein Algorithmus oder ein Roboter übernimmt da Tätigkeiten. Also das muss man sich klar machen. Also der Mensch kann auch sehr gut sehr oberflächlich und emotionslos sein, ohne dass man großartig Maschinen damit reinbringt. Und das sollte man sich eben überlegen, was es bringt. Ne?
Ja, also geht es doch um den Menschen. Das, was mich dann immer wieder auch beruhigt, zufrieden macht und auch begeistert an diesen neuen Entwicklungen und an der Zukunft der Arbeit, so wie sie uns dann gerade begegnet.
Ja, wir sollten es hauptsächlich einfach nur gestalten, das wäre das Wichtige, dass wir es nicht einfach laufen lassen, denn wenn wir immer nur Angst haben und alles wegschieben wollen und sagen, wir müssen noch mehr Schutz und noch höhere Mauern und das geht alles nicht und wir tun das nicht, dann haben wir natürlich ein Problem, weil alles das wird passieren. Mhm. Und wenn es nicht hier passiert, passiert es in den Nachbarländern und wenn es dort nicht passiert, passiert es auf anderen Kontinenten und da definitiv. Deswegen ist es eben so wichtig, sich dieser Fragen anzunehmen und nicht einfach zu sagen, ach nee, das brauche ich jetzt alles nicht.
Genau, dieses bewusst zu gestalten und ohne sich davon überrollen zu lassen oder ohne dem hinterherrennen zu müssen, aber es bewusst zu gestalten, so angemessen, das ist so der Schlüssel. Damit könnten wir, glaube ich, das Ganze auch jetzt so rund abschließen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Jeder sollte es gestalten und bei sich selbst am besten anfangen.
Und deshalb habe ich noch eine Frage an dich, nämlich was motiviert dich an deiner Arbeit?
Mich motiviert daran, zu sehen, wie Menschen miteinander umgehen und was sie gemeinsam alles schaffen können und davon ein Teil zu sein. Also,
was treibt dich an?
Ja, mich treibt eben tatsächlich an, der Kontakt mit anderen Menschen und Gedanken zu haben darüber, wie man miteinander mehr erreichen kann, wie man sich verändern kann, wie man sich leichter machen kann. Also ich glaube tatsächlich daran, dass Menschen sehr wandlungs- und veränderungsfähig sind, dass wir gemeinsam viel gestalten können. Und da möchte ich gerne ein Teil von sein. Und ich sehe das auch, dass das passiert. Und das ist ein ganz tolles Gefühl, gerade auch bei so einem Thema, wenn sich was Neues entwickelt und man einen Aha-Effekt hat. Das ist unglaublich motivierend. Und man weiß, man hat das mit mehreren zusammengeschaffen und kommt weiter auf eine nächste Ebene der Erkenntnis und sagt, okay, hier können wir jetzt weitermachen. Das ist was ganz Tolles. Also tatsächlich, der Umgang mit den Menschen ist etwas, was mir große Freude bereitet, auch wenn es um Technik geht. Und dafür die Technik zu nutzen, erlebe ich selbst als sehr große Chance und als große Freude auch an meiner Arbeit und zu sehen, wie sich Menschen tatsächlich verändern und entwickeln können. Das kann ich dann ja auch weitergeben und hoffe, dass da eben auch etwas, dass auch ein Beitrag daran eben geleistet wird, dass sich das verbessert.
Das hört sich schön an. So gemeinsam mehr bewegen in Summe als die Summe der, also
der einzelne Teil.
Der einzelne Teil. Gemeinsam mehr bewegen, als wenn man die einzelnen Teile addiert.
Jeder für sich. Ja, oder auch aufgibt und einfach sagt, das war's jetzt. Also ich finde schon, da geht noch eine Menge.
Schön. Vielen Dank. Das hat echt Spaß gemacht.
Ja, danke. Ich danke dir.